Click and Rush Episode 27. Ich bin @UliHebel auf Instagram, auf X zumindest noch, auf Blue Sky und auf TikTok.
Ich bin @JoachimHebel auf denselben Plattformen unterwegs wie mein feiner Herr Bruder, der meinen Fahrstil nicht zu schätzen weiß im Übrigen.
Nicht zu schätzen wissen wäre falsch, nur nicht zu jedem Zeitpunkt hochleben lässt.
Ja.
Wenn die Tasche offen im Kofferraum steht, vor allen Dingen.
Also für die, die es nicht mitbekommen haben, ich habe Uli gestern mitgenommen in die Arbeit zu der großen Premier League Konferenz und Uli hat sich über meinen Fahrstil beschwert. Dürft gerne in die Kommentare schreiben oder dürft gerne bei uns, dürft uns gerne drunter schreiben oder uns privat schreiben. Fahrt ihr eher dynamisch oder fahrt ihr eher...
Nee, Moment, das ist die
70-Jährige.
Nein, das sind die falschen Kategorien. Es ist unter 18 oder über 18. Und in deinem Fall ist alles immer eigentlich über 21. Sowohl was Wortwahl betrifft, als auch grundsätzlichen Fahrstil.
Ja, ich verstehe die Kritik nicht. Also, verstehe ich überhaupt nicht, aber okay. Ich verstehe.
Präsentiert wird unser heutiger Podcast auch in diesem Monat, ist das so, von manscaped.com. Das ist sehr, sehr schön. Augenscheinlich seid ihr zufrieden mit dem, was wir euch vorgeschlagen haben, denn Manscaped ist es auch und hat verlängert bei Click and Rush, bleibt also unser Partner. Das ist eine sehr, sehr schöne Sache, wenn ihr wirklich jetzt, weil es sind ja auch 3 Wochen vergangen seit dem letzten Premier League Spiel, hat sich wirklich, also diese 16 Tage, die haben sich lang angefühlt, finde ich, weil dann gab es ja auch noch nach der Länderspielpause FA Cup Wochenende, da gab es uns ja dann auch nicht, sodass sich das wirklich lange angefühlt hat. Mag also sein, falls ihr also jetzt erst wieder zuschaltet oder vielleicht die letzten Wochen nichts konsumiert habt oder was weiß ich, ein bisschen eingerostet seid, dann sagen wir euch gerne noch, worum es geht bei Manscaped. Im Grunde genommen ist das so der Top Name auf dem Markt, was Haarentfernung betrifft. Bei Männern, theoretisch glaube ich auch bei Frauen, ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Es gibt alles, was ihr euch denken könnt, fürs Gesicht, für den Körper, für den Strafraumregionen, für den Kopf, theoretisch auch alles in einem. Ich sage immer, sowas wie das Flaggschiff ist, glaube ich, der Lawnmower. Inzwischen gibt es da ja schon die nächste und nächste und nächste Version. Es gibt eine Safe Skin Technology, nennt das Manscaped, sodass selbst auch in schwierigeren, komplizierteren Regionen ein Schneiden nur dann möglich ist, wenn ihr es wirklich, wirklich drauf anlegt. Ich habe jetzt neulich einfach mal probiert, okay, egal, ich gebe jetzt mal Vollgas und achte gar nicht drauf, was würde denn dann passieren. Auch noch nicht mal da richtigen Schnitt passiert. Die Dinger sind, finde ich, gut zu verstauen, sehr handlich, ziemlich leicht auch, was wahrscheinlich irgendwie schon halbwegs normal ist. Und ihr könnt euch dann entsprechend alles aussuchen. Manscaped geht im Moment mit vielen, vielen Paketen, von denen die denken, dass die sinnvoll sind. Auch da könnt ihr gerne mal reingucken, denn dann bekommt ihr einen gebundelten Preis sozusagen und dann mit unserem Code, der Click heißt, mit K und mit CK zum Schluss. Wir verlinken den aber auch nochmal, sogar nochmal obendrauf 20%. Das Shipping müsst ihr sowieso nicht bezahlen. Und wenn es euch nicht gefällt, habt ihr 30 Tage Zeit, euch dafür zu entscheiden, das zurückzuschicken. Und dann bleibt ihr auf gar nichts sitzen. Offensichtlich ist nichts davon passiert, sondern die Feedbacks, die wir bislang von euch bekommen haben, die sind durchweg positiv. Das ist eine schöne Sache, sodass Manscaped weiterhin Partner von Click and Rush bleibt. Sehr gut.
Ja, ich nehme es auch nach wie vor jede Woche her, ne, ein bisschen öfter. Und hab gestern wieder, ich kann es immer nur wiederholen, das beste Produkt aller Zeiten ist der Nasenhaarschneider. Es ist wirklich einfach so, das ist unglaublich. Der ist der Einzige, der wirklich etwas kann.
Okay, dann lassen wir das mal so stehen und wagen uns vor in die Premier League. Die erste, man spricht ja immer von den Entscheidungen dann, die erste Entscheidung ist passiert nach 31 Spieltagen. Gibt es den ersten Absteiger, der uns jetzt nicht überrascht, logischerweise, und das wird dann mit, ja, vielleicht nächste Woche auch nochmal, je nachdem. Wir haben gerade nämlich vernommen, dass einzelne Media-Outlets schreiben, dass Ivan Juric Southampton verlassen hat. Vielleicht müssen wir dann nochmal über einen neuen Trainer sprechen, aber ansonsten würde ich tippen, dass das dann die letzten 2 Male sind für mindestens ein Jahr, dass wir über Southampton sprechen. Habe ich beim letzten Mal zwar auch schon erzählt, aber logischerweise ein Absteiger steht fest. Die Saison können wir nochmal Revue passieren lassen. Wir sind ja auch Sadisten.
Ja, also als frühestes Team der Premier League-Geschichte abgestiegen nach 31 Spielen, das gab es noch nie, gerade mal 10 Punkte geholt, muss man sich mal überlegen, was das heißt. Ich habe es rausgeschrieben gestern, sie haben 25 der 31 Spiele verloren. Also nur 6 Spiele nicht verloren. Das ist halt Wahnsinn. Also wie sollst du denn da drin bleiben? Es ist unmöglich einfach. Also sie könnten theoretisch sogar das schwächste Team der Premier League Geschichte werden. Das ist aktuell Derby County 2007, 2008. Die hatten 11 Punkte. Damals ist eigentlich schon wieder eine Ewigkeit her. Oder beziehungsweise kommt mir sogar noch länger her, als es dann eigentlich ist. Ich dachte, es wäre noch sogar wirklich Anfang 2000, aber ja. Und das könnten sie theoretisch auch noch. Da dürften sie jetzt keinen Punkt mehr holen. Dann wären sie alleinige schwächstes Team der Liga. Okay, so weit, so gut. Also ich hab's nochmal zusammengeschrieben, logischerweise, weil ich ja das Spiel gestern gemacht habe. Also ich habe das ja schon mal gesagt, sie haben einfach den gleichen Fehler gemacht wie in der letzten Abstiegssaison. Sie haben Spiele verschenkt. Damals waren es 8 Spiele. In 2022, 23 haben sie an Nathan Jones festgehalten. Der hat 7 von 8 Spielen verloren. Jeder hat nach 2 Spielen schon die Nase gerümpft und gesagt, das kann nichts werden. Sie haben an ihm weiter vertraut, auf ihn weiter vertraut. Und das eigentlich, obwohl eigentlich jeder schon dachte, das kann überhaupt nicht passen. Also sie haben einfach irgendjemanden reingeworfen. Ich glaube, es war nach Hasenhüttl. Ist es richtig?
Ja.
Als jeder dachte so quasi, ja, es kann ja eigentlich gar nichts passieren, weil wir sind jetzt angekommen, wir gehören jetzt zur Premier League, uns kann ja nichts passieren, jetzt können wir auch mal, jetzt können wir was aufbauen, jetzt können wir vielleicht auch mal wirklich versuchen, dort einfach den Neuanfang während der Saison zu starten und so weiter und so fort. Und es hat hinten und vorne nicht funktioniert, sie sind abgestiegen und das mit Pauken und Trompeten. Und dieses Mal, eigentlich war es ziemlich schnell klar, auch hier, das sagen wir auch euch immer wieder, also deswegen, glaube ich, kennt ihr die Liga mittlerweile, wenn du glaubst, aufsteigen zu können und dann Fußball spielen zu können, das wird sehr, sehr schwierig, weil du triffst einfach in der Liga auf Mannschaften, die es besser können als du. Und das ist ja eigentlich ganz normal. Du bist Zweitligist gewesen, hast dort vielleicht dominiert, das mag ja sein. Und auch mit risikoreichen Kurzpassspielen rausgespielt, das kann in Liga 2 vielleicht funktioniert haben. Aber in Liga 1 funktioniert es nicht, weil die Gegner einfach besser sind als du und sie warten nur auf sowas. Warum hat es Brentford geschafft? Weil sie eine Idee hatten, ohne Ball trotzdem irgendwie effizient zu sein. Obwohl sie wissen, dass sie den Ball einfach nicht viel haben werden. Dasselbe ist bei Leeds der Fall gewesen, als die es geschafft haben. Und dasselbe war bei den Wolverhampton Wanderers der Fall, als die es damals geschafft haben. Das sind aber auch wirklich 3, und Leeds ist dann irgendwann auch runtergegangen, aus anderen Gründen, aber trotzdem. Und jetzt hat man den kleinen Fehler wieder gemacht. Du hältst lange an Russell Martin fest. Ja, er ist Aufstiegsheld gewesen, in Anführungszeichen. Trotzdem, die spielen hinten raus. Ich habe es rausgeschrieben. 19 individuelle Fehler vor Gegentoren. Überleg mal, das ist, du schenkst dir fast im Spiel einen bis jetzt. Ja, es ist 31 Spiele, sie haben 19 Fehler. Das ist fast, also mehr als in jedem zweiten Spiel schenkst du dir selbst einen ein und musst dann erstmal hinterherlaufen und hast wie viele Tore? Ich habe es rausgeschrieben, was waren es? 22 oder so? Ja, 22 Tore. Die wenigsten ihrer Geschichte nach 30 Toren. Das heißt, die haben, überleg mal, 19 individuelle Fehler und 22 Tore gerade mal erzielt. Das heißt, du hast gerade mal so geschafft, diese Fehler wieder einigermaßen auszuwetzen. Wahnsinn. Also es ist wirklich, und dann bist du bei null. Also wirklich eine katastrophale Saison. Der Kader passt nicht zusammen. Der Kader ist nicht gut genug für die erste Liga. Das sieht man allein schon mal daran. Adam Armstrong, der beste Torschütze der zweiten Liga, der ist überhaupt nicht existent gewesen diese Saison und dann sogar verliehen zurück in die zweite Liga. Und ich weiß gar nicht, ob er festgegangen ist, aber auf jeden Fall ist nicht mehr da. Dann hast du einen Russell Martin, der Spieler wie Sulemana zum Beispiel komplett liegen lässt, der jetzt eigentlich bei unter Juric der produktivste war, zumindest der gefährlichste war. Du hast dann aber auf der anderen Seite jemanden, den Juric dann wieder komplett liegen lässt. Also der Kader wird auch komplett blind genutzt. Der eine nimmt es so, der andere nimmt es so und die besten Spieler sitzen auf der Bank. Zum Beispiel Amel Belakotschap saß nur auf der Bank jetzt wieder. Das sind so Sachen, da fragt man sich dann schon teilweise, wieso, weshalb, warum. Dann plötzlich ein Paul Onuachu, der hat jetzt mal funktioniert, der hat jetzt mal getroffen, als einer der wenigen Spieler, die eine gute Phase haben. Wen lässt er spielen? Cameron Archer, den unproduktivsten Spieler der Premier League-Geschichte. Also wenn ich den noch einmal in einem Premier League-Spiel sehe, bin ich raus. Ich werde es nie verstehen. Tyler Dibbling ist eigentlich der Einzige, der so ein wenig auf sich aufmerksam gemacht hat und den wollen sie jetzt für 100 Millionen verkaufen, der ist aber wahrscheinlich 40 wert oder so.
Ja, also, und den hat Juric auch auf dem Gewissen, der ist ja, nicht mehr so gut. Genau. Der ist inzwischen für meine Begriffe maximal überhyped, also nicht 100 Millionen, selbst 40 Millionen sind viel zu viel. Da würde ich aber ganz genau nochmal hingucken, ob das nicht einfach nur
2 Tore und eine Vorlage oder was war's?
Ja gut, Stats, also Produktivität in dem Alter, in so einem, mit Verlaub, Scheißteam, das möchte ich ihm nicht abverlangen, aber ich glaube, das ist eher so das Prinzip Bad Team und wenigstens minimale Good Guy sozusagen, dass man halt, also wenn ich dich jetzt frage, nehmen wir mal die Saison 24-25 von Southampton, auf was können die stolz sein? Dann kannst du Tyler Dibbling nennen und dann such jetzt mal weiter. Und ich kann dich am Ende des Podcasts nochmal fragen und du wirst dich jetzt nicht nur darauf konzentrieren, aber du wirst nichts finden. Weil diese Saison ist von A bis Z bescheiden. Es hat nichts funktioniert von Anfang an. Wir haben ihnen ja in der Vorschau so eine Mini-Chance gegeben, dass, okay, sie haben einen Manager, der eine klare Idee hat, sie haben einen jungen Kader, das ist natürlich im Nachhinein, wie wir wissen, wahrscheinlich sogar das Schlimmste von allem, fragwürdigstes Recruitment, sie können athletisch nicht im Ansatz mithalten, du hast halt nur Junge und Adam Lallana, okay, aber das bringt halt auch nichts, die Erfahrenen sogar noch weggegeben vor der Saison, was ja auch komisch ist, dann jemanden, der religiös von hinten rausspielen lässt, dann ist die Mannschaft eigentlich schon gebrochen, als der neue Trainer kommt. Und also ich weiß, ne, aber man kann einen Case aufmachen, wie ich finde, dass Ivan Juric sogar noch schlimmer war als Russell Martin. Und ich glaube sogar, dass ich mit dem Bandwagon fahren wollen würde. Nur mal die Zahlen dazu. Lowest points per game, 0,29 Punkte pro Spiel, ist der schlechteste Wert eines Managers, der mindestens 10 Spiele gemacht hat. Deswegen hat diese Amtszeit jetzt, also so schreiben es tatsächlich, also Fabrizio Romano hat es auch schon, 107 Tage hat es gedauert. Es gibt wohl eine Klausel bei Abstieg, könnte Southampton die ziehen, dass er dann geht und die ist wohl direkt einfach gezogen worden, diese Klausel.
Ja, jetzt kannst du mit dem Greenkeeper auch zu Ende machen.
Ja, aber das ist halt auch wieder so, ne? Das ist ja genau das Problem. Darüber sprechen wir ja im Grunde jetzt. Das ist ja alles eine Kulturfrage bei Southampton. Die sind 2023 schon so bodenlos schlecht abgestiegen.
Ja.
Mit, ich habe es irgendwo stehen, ich glaube 25 Punkten oder irgendwie so, meine ich, sind es gewesen.
Ja.
Also auch schon auf jeden Fall bodenlos. Und seit Ralf Hasenhüttl, das haben wir ja schon mal ganz kurz erarbeitet, woran das dann da lag, vor ein paar Wochen, glaube ich. Und Nathan Jones, also Ivan Juric ist der kroatische Nathan Jones, bringen wir es mal auf den Punkt. Ist auch nicht sehr viel besser. Und war zwischendrin diese Saison in der Championship, die natürlich gut getan hat, weil sie mal wieder gewonnen haben, weil sie dann im Finale waren, auch da gewonnen haben. Ansonsten war ja der Club quasi am Boden. Die Mitarbeiter waren stinksauer, keiner hat mehr an den Kader geglaubt, es gab keine Kommunikation im Verein. Mich erstaunt es immer noch, nachdem da so viel an Wissen rumläuft bei Sports Republic, wie dämlich die sind tatsächlich. Das geht mir nicht ein. Das sind keine dummen Leute. Aber sie treffen wahnsinnig dumme Entscheidungen und sind offensichtlich auch in der Kommunikation nicht sehr clever. Das heißt, wahnsinnig negative Stimmung. Und jetzt in dieser Saison ist es ja eigentlich noch schlimmer geworden. Du wirst halt wirklich mit Schimpf und Schande aus der Premier League rausgeprügelt. Du wirst ja Woche für Woche eigentlich nur verprügelt, wenn wir mal ehrlich sind. Und so dass ich nicht genau weiß, also, das muss doch furchtbar sein, gerade bei denen zu sein, als Fan. Das finde ich ja immer noch erstaunlich, auch gestern, wenn ich das gesehen habe, die reisen immer noch mit und die haben immer noch ein Lied auf den Lippen, was ich total erstaunlich finde, bei diesem Schwachsinn. Und da haben wir gestern ja kurz, das ist jetzt ein langer Anlauf für das, was ich sagen wollte, aber da haben wir beide ja kurz dann mal gestern drüber diskutiert. Gehst du jetzt kulturell so, dass du sagst, okay, wir bringen jetzt die Saison zu Ende mit Juric, den wir ja rausgenommen haben, im Hintergrund erarbeiten wir Dinge für die neue Saison. Oder sagst du jetzt, es ist eh scheißegal und wir gehen jetzt mit dem A-Jugendtrainer, den du dann damit verbrennst. Weil jetzt geht's ja nur noch drum, wenigstens 2 Punkte zu holen, um nicht historisch absoluter Trash zu sein. Und ich meine, sind wir mal ehrlich, wenn sie in die dritte Liga absteigen könnten, dann würden die es auch noch machen in der Saison. Ich würde lieber gerne gesehen haben, dass die sagen, hey, das ist wichtig, dass wir nicht das schlechteste Team sind. So viele Punkte, wie wir noch holen können, so viele Punkte holen wir. Auch mit Blick auf das, was du ja dann im Zweifel aus dem Kader noch erlösen kannst. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass irgendein Spieler da haben will. Nicht mal Harwood Bellis, der wird große Schwierigkeit haben. Wahrscheinlich kommt Ipswich am Ende ums Eck. Aber das war's dann auch schon. Also kulturell würde ich mir wünschen, markiert jetzt nicht, dass es euch auch scheißegal ist. Schollack hat ja angedeutet, dass er sich jetzt selbst kümmern will. Wir haben ja schon kurz gesagt, die haben einen technischen Direktor eingestellt, der hier auch manchmal reinhört. Interessanter Mann, Johannes Spörs, ein Deutscher. Viel Spaß. Ich habe mir schon mal überlegt, ob ich den nicht mal anfragen soll. Ich glaube, der gibt nicht sehr viele Interviews, aber ob ich den nicht mal fragen soll, ob wir so ein Tim Steiten-mäßiges Interview mit dem machen, weil das wäre sicherlich spannend. Aber mal schauen, ob der, also vielleicht frage ich ihn einfach mal.
Ja, also wie gesagt, wenn du jetzt sagst oder wenn du mir die Frage stellst, so quasi, was kannst du dir vorstellen, auf was sie stolz sein werden? Ich glaube, jetzt muss ich gleich vorwegschicken, weil ich weiß genau, was du sonst antwortest, dass es ein großer Fehler ist, das zu tun. Aber und dass es auch der größte Fehler war, das getan zu haben. Aber sie werden stolz darauf sein, dass sie auf Russell Martin ihm weiter vertraut haben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Weil er ist ja Aufstiegstrainer und sie hatten ja eine mutige Spielidee und sie haben daran geglaubt und so. Die werden genauso argumentieren. Das ist genau der größte Fehler gewesen, haben wir gerade erzählt. Weil du brauchst eine Philosophie gegen den Ball, du brauchst nicht eine Philosophie mit Ball in erster Linie. Das ist ein bisschen plump formuliert, aber im Grunde genommen ist es so. Und die werden aber genau das Gegenteil sagen. Sie werden sagen, der war unser Aufstiegstrainer, wir haben ihn lange festgehalten, wie es irgendwie geht. Und darauf sind wir schon irgendwie stolz, wenn wir runtergehen, dann mit erhobenem Haupt. So werden die das sagen.
Ich sag dir was, das werden wir sehen, wen sie jetzt für die zweite Saison, also kann ja sein, dass sie jetzt auch jemanden nehmen, der dann auch in der zweiten Liga bleibt. Als Trainer glaube ich aber nicht. Ich würde tippen, das wird jetzt irgendeine Lösung einfach und dann guckt man sich in der Zwischenzeit um den zweiten Trainer rum. Daran werden wir das sehen können, ob sie wieder einen Russell Martin Type Trainer holen oder ob sie ganz was anderes machen. Da glaube ich, werden wir es dann sehen. Ich sag dir aber was, worauf sie stolz sein können, sind die pinken Trikots. Die finde ich gar nicht mehr so schlecht.
Ja.
Aber ja, also ihr merkt schon und es ist, wenn ihr uns jetzt kennt und das tun die meisten ja von euch jahrelang, dann wisst ihr, dass wir selten total sprechen, weil es im Grunde in jeder Situation immer schwarz und weiß gibt. In dem Fall sehe ich nicht weiß, muss ich ganz ehrlich sagen, nichts. Also keine Spur, kein Schimmer, kein gar nichts. Noch nicht mal Dibbling, es klingt jetzt so, als würde ich den Jungen verbrennen wollen, gar nicht. Das kann ein guter Fußballer werden. Ich glaube nur nicht, dass wir alle einen Weltfußballer in Spee sehen, sondern einen, der kurz davor hängen bleibt, würde ich tippen. Hängt jetzt wahrscheinlich auch davon ab, wofür er sich entscheidet. Auf jeden Fall muss der da so schnell wie möglich raus. Ich hoffe auch, dass sie nicht jetzt wirklich auf ihren schwachsinnigen 100 Millionen beharren, um denen dann das zu verwehren, dass er sich irgendwie verwirklicht. Aber ehrlicherweise, also die sind ja, das ist ja auch immer der Punkt, Harbhaut Bellis ist ja kein grundschlechter Mann. Das will ich ja damit nicht sagen. Und da gibt's ja noch 3-4 Leute, Sulemana, ja, okay.
Ramsdale wird jemanden finden.
Genau, Ramsdale, der schon wieder absteigt.
Matheus Fernandes wird jemanden finden, da bin ich mir
genau, der war sogar mitunter ganz gut. Ich glaube auch, Onuachu kann entweder in der zweiten Liga gut sein oder wird auch für ein gewisses Team dann irgendwie mal Begehrlichkeiten wecken. Also es ist jetzt nicht so, dass es ausschließlich irgendwelche Nulpen wären, das möchte ich damit nicht sagen. Shugawara, glaube ich, hat es auch gut genug gemacht, dass man aus dem was macht, aber die Mischung war nicht gut, die Gemengelage war von vornherein nicht machbar, weil ich meine, dass die so abgeschossen werden, das haben wir ja auch in der Saisonvorschau nicht drin. Du hast relativ schnell mit dem Burnley-Vergleich aufgewartet, der eigentlich sehr gut gealtert ist, wahrscheinlich sogar on point, nur, das habe ich auch schon gesagt, da tut man fast Burnley dann ein wenig Unrecht, weil Company zumindest sich ein wenig hat wehren können. Also es sah um diese Zeit vor einem Jahr so aus, als könnten sie vielleicht nochmal in die Richtung kommen, weil sie nicht alles dauernd verlieren, aber Southampton tut ja selbst das. Also, aber ist natürlich, es kommt schon sehr nahe. Und das müssen wir auch nochmal sagen, und damit können wir dann vielleicht, es sei denn, du hast noch was zu Southampton, was wir jetzt nicht gesagt haben, aber ansonsten können wir dann schon auf die generelle Abstiegssituation kommen. Sieht so aus, als würden zum zweiten Mal in Folge alle drei Aufsteiger runtergehen. Also ich hab's am Dienstag, glaube ich, schon gesagt, war eine englische Woche, in meinem Spiel, ich weiß gar nicht mehr, was das war, Manchester United, glaube ich, als die Wolves gewonnen haben, okay, damit kennen wir jetzt alle drei Absteiger, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass noch irgendwas passiert.
Ja, also ich sehe es genauso, das wird jetzt das zweite Mal der Fall sein. Ich habe gestern ja dann auch die Kommentare gelesen, die Premier League ist so schlecht und so, also es ist genau das Gegenteil, es ist der Fall, die Premier League ist so gut, dass du als Aufsteiger da halt einfach nicht reinkommen kannst. Es ist einfach eine Schere entstanden und das sieht man jetzt einfach deutlich. Wenn du hochkommst, dann darfst du entweder kein klassischer Aufsteiger sein oder nochmal, dann könnt ihr mein Take jetzt einfach copy-pasten hier rein. Ich habe euch gerade gesagt, was man braucht. Du brauchst einfach eine Idee, die anders ist, die den Leuten, so wie es Heidenheim im ersten Jahr gemacht hat in der Bundesliga, mit wenig den Leuten einfach irgendwie trotzdem Punkte entziehen. Das musst du halt irgendwie schaffen, mit wenig eigenem Ballbesitz. Und das musst du irgendwie hinbekommen. Und wenn du das hinbekommst, dann gerne, wenn nicht, dann nicht. Und wenn Ipswich ist weder ein gegen den Ballteam noch ein mit dem Ballteam. Leicester ist...
Das würde ich gar nicht sagen. Ich glaube einfach nur, die haben zu hoch gepokert mit einfach zu... Es ist ja eine Best-of-Zweitliga-Auswahl. Ich glaube, es würde mich gar nicht wundern, Kieran McKenna ist eh, den habe ich gut. Ich würde mich gar nicht wundern, wenn die nochmal runtergehen, sich nochmal ein wenig Polster anfressen und dann hochkommen und ernsthaft mitmischen. Ich finde, dass die grundsätzlich nur die falschen, das ist zu martialisch, aber ich sag's jetzt trotzdem, wenn mir nichts Besseres einfällt, die falschen Waffen haben bei der richtigen Schlacht. Ich glaube nämlich gar nicht, dass die ganz verkehrt sind. Aber ja, insgesamt natürlich, wenn die Tabelle lügt.
Er hat beides probiert, er hat es mit Ball versucht, er hat es gegen den Ball versucht, hat beides nichts geholfen.
Das stimmt, ja.
Leicester hat, also sag mir, was Leicester hat. Sag mir bitte, was Leicester hat. Das ist was, ehrlich gesagt, finde ich, wenn ich Pound for Pound gehe, so wie es der Boxer ja tut, ja. Wenn ich Pound für Pound gehe, finde ich Leicester sogar fast noch peinlicher als Southampton, wenn ich ehrlich bin. Weil der Kader ist echt nicht so übel und es sind ein paar Typen drin, die kannst du gebrauchen, weit mehr als bei Southampton. Und du gehst trotzdem unter Van Nistelrooy, siehst du noch schlechter aus. Weil bei Russell Martin kann ich wenigstens noch sagen, er hat es mit erhobenem Haupt versucht und er hatte eine Idee. Und die Idee ist ja bis ans letzte Drittel ist sie gut gegangen. Das muss man auch mal sagen. Also sehr, sehr häufig, sagen wir mal so. Auch häufig nicht, aber sie ist in zwei von drei Fällen oder in einem von drei Fällen im Spiel gut gegangen. Zweimal haben sie eine drauf bekommen. Aber es hat funktioniert am Anfang. Sagen wir mal so, sie hatten mit den meisten Ballbesitz, sie hatten mit die beste Passquote und so weiter. Und das war alles okay, aber sie haben halt immer pro Spiel auch mehr Fehler gemacht, als sie gut gemacht haben. Aber sie waren zumindest mit einer Philosophie unterwegs. Bei Leicester erkenne ich weder etwas mit dem Ball, noch gegen den Ball, noch irgendwie Einsatz. Die machen zusätzlich noch Fehler. Also was ist denn die Idee von Ruud van Nistelrooy? Es ist wirklich einfach, es ist nicht mal Low Block, es ist einfach nur, steht am eigenen Drittel und dann wird euch, wenn ihr den Ball gewinnen solltet, dann wird euch schon was einfallen und da spielst du dann mit Bobby Reed und mit Andrew Ayew. Willst du mich eigentlich veräppeln? Es ist wirklich für mich überhaupt nicht verständlich, was der Plan von ihm war. Und da muss ich sagen, finde ich Russell Martin dann wenigstens sogar, dass er ist mit breiter Brust in die Scheiße gesprungen, aber er ist wenigstens, er hat es kommen sehen. Das muss ich wenigstens sagen. Ja, Leicester finde ich fast sogar noch peinlicher, weil die wirklich dachten so quasi, wir bleiben jetzt hier einfach stehen und keiner wird uns in die Scheiße schubsen. Doch, jede Woche schubst euch einer rein.
Ja, das Schlimme bei Leicester ist, und im Grunde gibt es da schon auch wieder Parallelen dann zu Southampton, das Schlimme bei Leicester ist, dass alle wussten, dass dieses Sport seit 100 Jahren das gleiche ist und keiner irgendwie einen Plan davon hat.
Ja.
Plus die finanziellen Schwierigkeiten. Also das ist jetzt zur Ehrenrettung. Wir wissen ja gar nicht, ob es so ist. Es haben ja eigentlich alle davon gesprochen, dass die noch mit Punktabzug in dieser Saison betraut werden. Das ist ja nicht passiert aufgrund der PSA-Regeln. Vielleicht hängt es auch daran, dass sie im Winter nicht nochmal reagiert haben. Das haben wir ja beide hier gesagt in der Deadline-Day-Folge. Das ist der größte Fehler, weil damit haben sie es hinter sich. Weil in dem Moment, als Fatabu ausgefallen ist, war klar, okay, die werden jetzt durchgereicht. Und wenn sie es nicht mal probiert haben, per Laie jemanden zu finden, der ansatzweise Tempo bringt, das ist ja der langsamste Kader der Liga und der einzige, der geholfen hat, war eben Fatabu. Und ganz ehrlich, also das war von vorne bis hinten für alle Spieler, glaube ich, auch ganz fürchterlich. Die werden jetzt ein paar loswerden. Also da sind schon einige dabei, die mir ganz gut gefallen. Nicht zuletzt der Torwart. Ich glaube, der wird eine Anstellung bekommen irgendwo. Ganz gleich wo, außer er möchte bleiben, weiß ich jetzt nicht. Elkanus, glaube ich, der richtige Mann ist in einem falschen Team, weil es natürlich für den eigentlich ganz fürchterlich läuft, bei so einem Team dann als Baller unterzugehen. Aber du hast, ich sehe den Punkt, da hast du schon nicht ganz unrecht. Gemessen an den Mitteln ist es vielleicht sogar noch ein wenig
schlimmer.
Und an
den gewählten Mitteln, das muss man auch sagen. Also das ist beides. Weil, also sorry. Was, also wirklich, tut mir echt leid, aber und das tut mir echt sogar wirklich weh, weil Leicester ja wirklich, ich meine 15-16, wir haben es alle mitgemacht, das war eins der größten Fußballmärchen ever. Ich weiß, es ist, Opa erzählt von Schlachten. Es ist trotzdem einfach sehr, sehr schade, diesen Verein so zu sehen, muss ich ehrlich sagen. Und auch Ruud van Nistelrooy so zu sehen, das ist einer der Helden meiner Jugend und dem ins Gesicht zu sehen und einfach die taktische Lehre zu erkennen, macht mich wirklich sprachlos und irgendwie traurig, ehrlich gesagt. Aber so ist es.
Aber sie haben schöne Trikots.
Ja, naja. Also da bin ich jetzt eher bei Southampton und die sind schon übel. Also ich meine, die Pinken gehen, aber der Rest ist ja wirklich auch übel.
Ich finde, die Blauen sind schon okay.
Und Ipswich habe ich jetzt gerade gelesen, Liam Delap, auch glaube ich, da wird sich jemand freuen. Ja. Weil der wird in der Premier League bleiben, hundertprozentig. Also wirklich herausragend gespielt, einfach ein richtiger Pressing-Stürmer, der auch super Abschlusswerte hatte über weite Strecken der Saison hinweg. Also das, glaube ich, ist so eine der Entdeckungen dieser Saison, und das muss man auch nochmal kurz erwähnt haben, also selbst wenn die runtergehen. Und jetzt schauen wir es uns mal an, weil wir müssen auf die Tabelle blicken. Southampton 10 Punkte, das heißt 22 Zähler unterm Strich, Leicester 17 Punkte, die sind 15 unterm Strich, also das ist eigentlich auch Wahnsinn, gell?
Also ja, ja,
echt mal überlegen. 15 Punkte unterm Strich, und Ipswich ist jetzt 12 Punkte unterm Strich. Ja, und das wird bei allen drei nicht reichen. Bei Ipswich noch am ehesten. Ich habe es letztes Jahr gesagt, die große Leistung von Luton Town, und ich glaube, die können wir jetzt nochmal höher einschätzen, ist einfach mit wenigen Mitteln und eigentlich gar keinen Mitteln, wenn man ehrlich ist, weil die sind ja eigentlich gefühlt Drittligist gewesen, mit solchen Mitteln so lange drin zu bleiben. Und vor allem, ich habe mit mehreren Trainern aus der Bundesliga gesprochen, könnt euch ja die Protagonisten wahrscheinlich vorstellen, die in den letzten Jahren in der zweiten Liga gleich gewusst haben, sie gehen wieder runter in Liga 2, typische Aufsteiger, könnt euch ja wahrscheinlich die Trainer ausmalen ungefähr, die allesamt gesagt haben, das Schwierigste ist, jede Woche eine gewatscht zu bekommen und am nächsten Tag trotzdem wieder dazustehen, als wäre nichts gewesen. Das ist das Schwierigste dran. Weil einfach nur zu sagen, ja gut, dann haben wir jetzt halt verloren, und jetzt weinen wir alle, das kann jeder. Du musst einfach dann aber am nächsten Wochenende wieder dran glauben, weil es könnte ja tatsächlich sein, dass West Ham, dein nächster Gegner, keine Ahnung, wer es dann letztendlich ist, einen schlechten Tag hat. Und du musst dann wieder da sein und musst es dann ausnutzen. Das ist die große Schwierigkeit. Plus, du kommst natürlich aus einer Liga, der zweiten Liga, in der du 3/4 der Spiele gewonnen hast oder halt nicht verloren hast, machen wir es mal so, und steigst dann auf und du hast dann plötzlich genau das Gegenteil. Deswegen habe ich auch schon Trainer gehört, die gesagt haben, du, bei uns waren die Fans dann froh, dass wir wieder in Liga 2 waren, weil dann haben wir nämlich 3/4 der Spiele plötzlich wieder zumindest mal nicht verloren. Also es ist einfach nur eine Kopfgeschichte. Und das, muss man sagen, hat Luton hinbekommen, bis zum Schluss dabei zu bleiben. Es hat nicht gereicht, es war klar, dass es nicht reichen würde. Aber zumindest haben sie jedes Spiel gesagt, okay, wir probieren es nochmal. Und das sehe ich halt bei Leicester gar nicht, das sehe ich bei Southampton gar nicht. Und bei Ipswich wird es am Ende nicht reichen und sie sind jetzt auch schon zu weit weg. Das heißt, es hat nicht lang genug gereicht, das muss man auch sagen. Bis 2/3 der Saison, hätte ich gesagt, hat Ipswich das hinbekommen. Und ich glaube, bei denen ist es auch so der Glaube dann irgendwann mal weg gewesen. Plus, du hast jetzt gegen den direkten Kontrahenten Wolverhampton Wanderers verloren und hast jetzt dadurch diesen 12-Punkte Abstand und damit wird es nicht mehr reichen. Bei 9 hätte ich gesagt, beziehungsweise dann hättest du ja 3 Punkte dazu bekommen, falsch gerechnet, dann hätte ich gesagt, okay, dann geht was, dann ist es nochmal der letzte Angriff, aber jetzt ist es, glaube ich, vorbei.
Ja, ich glaube auch damit. Es ist ein Äquivalent auch zu...
Du hast geführt.
Ja, genau, es ist ein Äquivalent auch zum Meisterschaftskampf. Es gab zu keinem Zeitpunkt eine potenzielle Dynamik. Also es war nie so, weil das wäre jetzt, kommen wir dann gleich auch später noch drauf, aber jetzt verliert Liverpool schon wieder oder haben einfach generell jetzt seit 4, 6 Wochen keine gute Phase und wäre den Arsenal im Nacken gewesen oder egal wer, dann hätte man noch sagen können, oh, vielleicht denken die nochmal nach, und ich glaube, dazu ist es nie gekommen. Und der zweite, vielleicht übergeordnete Punkt dazu ist, das werden wir sicherlich dann aber nochmal irgendwann besprechen, wenn es dann soweit ist, und das wird jetzt nicht mehr lang dauern, bis, ich glaube, die werden jetzt beide, die noch nicht weg sind, werden relativ schnell den Anschluss jetzt verlieren. Also ich spätestens 3 Wochen ist das, glaube ich, alles passé. Wenn man Ipswich im Vergleich, also Ipswich ist natürlich im Kern zum Teil noch das Drittligateam. Das ist ja die Wahrheit, dass die mit McKenna aus der dritten Liga durchmarschiert sind nach oben. Bei Leicester hat's andere Gründe, ähnliche Inkompetenzen wie bei Southampton auf der einen Seite. Aber, und das setzt auch nochmal alles richtig in Kontext, glaube ich, was bei Ipswich passiert ist, aber im Vergleich zu den Wolves, die dein ärgster Konkurrent sind, bei denen ja auch nicht viel zusammenlief, aber da läuft halt ein Cunha mit, da läuft ein Strand Larsen mit, der, glaube ich, gut genug ist, die haben im Winter nochmal zwar für Premier League-Verhältnisse namenlose nachlegen können, die aber allesamt relativ gut funktionieren, wie ich finde, haben auch die Fehlerchen in der Innenverteidigung zum Beispiel ausgebügelt, haben einen Torhüter, der an Tagen was ist, haben Semedo drin, der sicherlich Premier League-Format hat, zweifellos. Das ist dein Gegner. Und daran sieht man nochmal, und das ist im Übrigen in allen Ligen gleich, die Schere die geht immer weiter auf von den Zweitligisten zu den Erstligisten. Und je länger die in der zweiten oder auch dritten Liga festhängen und eben keine Gelder bekommen wie die Erstligisten, umso schwieriger wird es für die einfach nur mal allein schon mal in der Theorie kompetitiv zu sein. Und dann muss noch alles passen in so einem Jahr. Das ist jetzt zum zweiten Mal in Folge nicht der Fall. Ich glaube, wir erkennen Tendenzen. Und um auch da nochmal was dazu zu sagen, also wie will sich das ganz große Bild aufmachen, das wäre Quatsch, aber durch die Club-WM im Sommer werden einige Teams noch weiter davon ziehen. Das ist dann wieder ein anderer Abriss der Tabelle. Aber logischerweise, ja, wie soll denn Ipswich Town mithalten mit einem Team, das bei der Club-WM auch nochmal die Taschen mit 200 vollgemacht bekommt? Wird nicht mehr passieren. Das ist einfach Teil der Wahrheit in unserem Fußball. Deswegen, das ist dann wiederum im Übrigen das Positive an PSA, dass es das nur einigermaßen abgleicht. Aber so ist es nun mal. Und ich glaube, das ist in unserer Zeit das Learning, das, was wir mitnehmen aus dieser zweiten Saisonfolge, in der das jetzt passiert. Da, also, das ist fast schon nicht mehr machbar, dass du als Zweitligist drin bleibst. Bin auch gespannt jetzt, wenn, also wir haben auch da gestern kurz mal drüber geredet, ohne dass wir beide ein Intimus sind in der Championship in dieser Saison, aber wenn ich mir das da anschaue, was da hochkommen würde, dann bin ich auch da erstmal gespannt. Das wird nämlich für alle eine ziemliche Aufgabe.
Ja, Burnley Erster kann mit neuen Besitzerschaft jetzt ja und so weiter, kann das theoretisch, die sind ja zumindest mal committed, brauchen einfach den richtigen Plan. Sheffield geht gleich wieder runter, bin ich mir ziemlich sicher. Ich hoffe halt, dass Leeds hochkommt, weil Leeds ist halt Leeds. Erst natürlich mit Daniel Farke, natürlich sowieso Click-and-Rush-Legende, aber auf der anderen Seite natürlich auch, weil Leeds halt einfach ein großer Verein ist, der immer irgendwie was hinbekommen kann. Deswegen würde ich mir die sogar eher wünschen als Sheffield, weil also Sheffield geht gleich wieder runter, die haben die Substanz einfach nicht, es geht einfach nicht.
Glaube ich auch, ja. Und ich halte es auch bei Leeds zum Beispiel für schwierig, das weil einfach der,
ja, aber die haben noch ein paar Leihspieler,
ja, genau,
die,
klar,
die dann zurückkommen und
die
so,
haben auch die noch haben grundsätzlich Werte im Kader von früher noch, das haben sie clever gemacht. Das ist natürlich grundsätzlich ein Verein mit einer ganz anderen Möglichkeit und Wucht, hat aber wiederum das Potenzial, dass Daniel Farke da, also Daniel Farke hat viele Qualitäten, Flexibilität zählt nicht dazu. Kann also sein, dass das auch da. Aber das machen wir dann, wenn es soweit ist, um Himmels Willen. Das ist jetzt mehr als gefährliches Halbwissen. Ganz kurz, um das noch abzuschließen und dann gehen wir auch weiter. Danny Röhl ist derjenige, der wohl in den Startlöchern steht. Das ist, der hat ja da schon mal gearbeitet unter Ralf Hasenhüttl. Das ist derjenige, der wohl als absoluter Wunschkandidat von Sport Republic identifiziert worden ist und der Cheftrainer werden soll dann vermutlich in der neuen Saison, wenngleich der wahrscheinlich auch nicht beleidigt wäre, wenn er direkt bei Sheffield Wednesday von Bord springen könnte. Aber gut, schauen wir mal, wie es kommt. Das war das, na, kannst du mal sehen, es ist doch über eine halbe Stunde Abstiegssegment geworden. Ich dachte, wir kommen da ein bisschen schneller sogar durch, aber macht nichts, dann können wir es in Zukunft einfach immer machen, dass wir euch dann auf diese Folge verweisen, sollte noch jemand etwas Generelles haben wollen, weil ich nicht glaube, dass sich noch irgendetwas an der Einschätzung ändert.
Nein.
Vielleicht fangen wir einfach nur mit Blick auf die Uhr mit dem Thema an, das logischerweise die gesamte Premier League betrifft, oder die ganze Fußballwelt eigentlich mehr noch sogar betrifft. Kevin De Bruyne und Manchester City, aber in erster Linie Kevin De Bruyne, hat bekannt gegeben, dass er nach der Saison City verlassen wird. Lass uns vielleicht erstmal jetzt in die Gegenwart gehen und dann können wir ja nochmal ein paar Worte über das Vermächtnis De Bruynes verlieren und ihn noch genießen, solange wir ihn haben. Hat's dich überrascht, dass das passiert? Das ist ja wahrscheinlich die übergeordnete Frage.
Ja, also ich will, dass Thomas Müller immer beim FC Bayern bleibt. Er gehört einfach zum FC Bayern. Eigentlich ist es die gleiche Geschichte.
Ja, es ist genau die gleiche.
Eigentlich ist es die gleiche Geschichte. Nein, also jetzt mal Spaß beiseite. Also Kevin De Bruyne ist momentan, das hat man ja in dieser Saison schon gesehen, er ist nach wie vor noch jemand, der versucht, alles rauszuholen, aber er kann einfach auf dem Niveau nicht mehr mithalten. Zumindest nicht über 90 Minuten und nicht über 38 Spiele. Das ist einfach nicht möglich. Es gibt immer 2-3 Spiele, bei denen ist es der Fall, aber es waren sehr, sehr viele Verletzungen. Er hat sehr, sehr viel gespielt in den letzten Jahren und man merkt es ihm einfach an, er ist 33, den Spielintellekt oder so, den verliert er ja nicht, um Gottes Willen. Nur er hat jetzt einen Start seit Mitte Januar. Er wäre mal wieder fit. Er ist einfach nicht mehr in der Verfassung, das gehen zu können. Auch die Zahlen gehen natürlich runter, aber es ist natürlich dann logischerweise eine Konsequenz davon. Und ich habe es mir gerade mal angeschaut, weil du jetzt gerade gesprochen hast. Also man hat ja so das Gefühl, der war die ganze Saison verletzt, aber das waren 5 Spiele. Und es war eine Verletzung des Beinbeugermuskels. Also jetzt auch jetzt nichts, wo man jetzt irgendwie sagen müsste, das ist jetzt karriereverkürzend oder so. Sondern es ist einfach so, was man hat. Man hat ein Wehwehchen und man ist raus. Aber das zieht sich ja durch die letzten Jahre durch, dass er halt einfach langsam aber sicher abbaut. Das war letzte Saison eine sehr, sehr schwierige Verletzung, der man gemerkt hat, davon hat er sich nicht erholen können. Und es ist die ganze Zeit schon so. Plus, dann kommt ja auch noch dazu, dass City sich gerade A verändert und L verändern will. Plus, und das, glaube ich, ist dann noch ein Punkt, der unterschätzt wird und den ihr aber wisst und den wir natürlich logischerweise seit Jahren mitbekommen, mit Guardiola passt es auch nicht mehr. Es gab mehrere Situationen, in denen Guardiola ihm einen Einlauf vor offener Kamera verpasst hat. Dann diese Auswechslung gegen Bayern München, als De Bruyne stocksauer war. Es gab diese eine Auswechslung, als er dann, oder diese eine Mal, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Spiel es war, als Guardiola was reinruft und er einfach nur so quasi zurückdeutet, so quasi halt die Klappe. Also die beiden sind sich auch nicht mehr grün. Und das merkt man auch in den Kommentaren, wie Guardiola über ihn spricht. Es ist jetzt nicht so, dass er ihn mental oder verbal in den Arm nimmt. Das ist mit Sicherheit nicht der Fall. Das heißt, es sind ein paar Dinge, die jetzt einfach gerade divergieren in den einzelnen Parteien. De Bruyne, glaube ich, das merkt man ja, hat man ja auch im Sommer schon gemerkt, der will weg. Der will, glaube ich, was anderes machen. Der hat, glaube ich, im Kopf auch mit seiner Karriere jetzt zumindest so sportiv abgeschlossen. Denkt sich jetzt einfach wirklich, okay, ich gehe jetzt einfach nochmal nach Saudi-Arabien, nach Amerika. Ich bin 33 und will nochmal einen schönen Karriereabend haben. Kann ich total nachvollziehen. Sein Körper macht es nicht mehr mit. Auf dem Niveau, das merkt man auch, ist ja ganz klar, plus City will sich verändern, City kann das Geld anderweitig gebrauchen und wird es anderweitig investieren wollen und Guardiola, glaube ich, denkt sich auch, De Bruyne lässt sich nichts mehr sagen, so wirkt es zumindest, wir passen nicht mehr so hundertprozentig zusammen und er hat auch nicht verstanden, dass er jetzt auch mal auf der Bank sitzen muss, weil wir uns gerade verändern. Ich glaube, das ist so die Gemengelage, die momentan zusammenkommt weshalb es dann am Ende so enden wird, wie es jetzt gerade endet. Aber da ist ja noch eine große Zeit davor, die logischerweise einen anderen Anstrich hatte.
Ja, sehr, sehr große Zeit, würde ich sagen. Also ich, genau wie du sagst, das ist eigentlich 1:1 all das, was man bei Thomas Müller sagen kann. Die Gegenwart und das ist, Fußball ist nun mal, ob es uns passt oder nicht, ein Geschäft und das ist die Aufgabe derer, die verantwortlich sind und die müssen für das Hier und Jetzt die besten Entscheidungen treffen und ich finde den Begriff, den Max Eberl im Doppelpass gestern, also wir nehmen am Montag auf, gestern im Doppelpass benutzt hat, Folklore-Vertrag ist wunderbar, das ist für alle Seiten, glaube ich, würde sich das falsch anfühlen, weil das ist eine Lüge, die sich sowohl der Verein als auch der Spieler geben. Und vielleicht auch im Übrigen etwas, was ein immer noch kompetitiver Kevin De Bruyne vielleicht auch gar nicht so möchte. Wir wissen nicht, wo er hingeht. Das ist auch erstmal ganz gleich. Ich bin bei dir. Es ging ja eigentlich schon in der Triple-Saison los, dass sie da war er auch schon öfter nicht gesund. Selbst dann im Finale ja wieder raus. Also da hat man auch schon gemerkt, dass diese Karriere, das ist im Übrigen fast überall so, Karrieren von Spielern, die früh hochkommen, die enden schneller, weil die Belastung natürlich ungleich höher ist. Also sowohl athletisch als auch logischerweise von der Gesamtbelastung her, was die gemachten Spiele betrifft. Und das muss man dann auch nochmal fairerweise richtig einschätzen. Ein Kevin De Bruyne bei, ich will jetzt wieder nichts Falsches sagen, also in Spanien, ja, wenn der jetzt bei Barcelona spielen, ja, wobei das ist auch wieder falsch, wenn der bei, vielleicht sogar Real Madrid, vielleicht ist das richtige Beispiel, wenn der da spielt und man seine Minuten einigermaßen managt, dann hätte man das schon ein paar Jahre länger angehen können, dann würde das nicht ganz so auffallen, weil es Spiele gibt, in denen Real Madrid halt relativ eine ruhige Kugel schiebt, natürlich mit höchstem Niveau, das wissen wir alle, aber manchmal eine ruhige Kugel schiebt. Aber in der Premier League, wo halt selbst Ipswich dir das Hirn rauspresst, funktioniert das halt alles nicht mehr so gut. Es ist viel zu athletisch, viel zu schnell, viel zu viel im Vollsprint. Das macht keinen Sinn. Sodass ich das voll und ganz nachvollziehen kann. Ich würde mir wünschen, und das ist dann die Überleitung zum historischen Part, Kevin De Bruyne, der nicht tot ist oder so, das ist ja kein Nachruf, aber ich würde mir wünschen, also ich ganz persönlich, das wisst ihr ja, würde mir wünschen, dass er in die MLS geht, und ich hätte auch schon einen Vorschlag für ein Team, wo er hingehen würde, weil dann sehe ich ihn ein bisschen öfter. Der Rest läuft mir ja nur 2 bis 3 Mal in der Saison über den den Weg, weil Kevin De Bruyne, also es gab ja viele Versuche, das alles einzuordnen, was der bei City getan hat. Seit 2015 ist er da, hat unter anderem den Assist-Rekord in einer Saison eingestellt. Das ist der beste Spieler, den City hat in der Vereinsgeschichte wahrscheinlich. Also zumindest in der jüngeren. Die ältere, das kann man nochmal mit Ball und Co., das kann man mal rauslassen, aber in der Scheich Mansour Manchester City Geschichte, mir fällt keiner ein, wo ich sagen würde, der wäre Kun Aguero, ist mir alles klar, aber nein, ich gehe mit Kevin De Bruyne, ja, weil keiner so sehr die Dinge beeinflusst hat wie er. Das wird wahrscheinlich der beste Flugball der Premier League Geschichte nach David Beckham logischerweise sein, aber ich kann mich an keinen erinnern, der sowohl aus vollem Lauf als auch aus dem Stand solche schnellen Bälle reinspielen konnte, der die Übersicht hatte, der gleichzeitig aber auch die Arbeitsrate hatte, Gegenpressing, Augen im Hinterkopf, Kreativität, aber auch eine gewisse Robustheit. Also ihr könnt alles aufzählen. Also Kevin De Bruyne in seiner Prime ist fast perfekt für mich. Also Paul Scholes, so, das ist auch so ein Typ, aber der spielt ja logischerweise beim anderen Manchester. Für City behaupte ich, die 10 Jahre sind die besten, die ein Spieler da hatte. Ich glaube auch, ich habe keinen vergessen. Aguero, ja, mit den Toren.
Ich würde sogar wahrscheinlich sagen, man kann über Top 10 Premier League
ja, 100%. 100%. Ja, glaube ich auch. Also das müsste man wahrscheinlich mal, müssten wir nicht. Wir leben in einem TikTok-Zeitalter, haus einfach raus. Sag einfach Top 5, weil das ist eh egal. Vergessen eh alle morgen. Aber ja, ich mache sowas immer ungerne, dass ich einfach mal so sage, Top 10, aber was so.
Deswegen habe ich ja wahrscheinlich gesagt.
Genau, ja,
was,
genau.
Was dann auch wieder keiner hört.
Ohne Evidenzen würde ich sagen, also ja, ziemlich sicher Top 10, ziemlich sicher. Also beim Mittelfeld da können wir jetzt auch nochmal diskutieren, wer sind die, Athletic hat, glaube ich, die einflussreichsten Mittelfeldspieler gekürt. Da war, meine ich,
Joey Barton.
Ja, genau, das ist nochmal ein ganz gesonderter Fall im Moment. aber ich glaube, da war dann beim Fanvoting Steven Gerrard mit 28% oder so vorne, was ich sogar auch einigermaßen nachvollziehen kann. Aber wir reden von Scholes, von Gerrard, von Kevin De Bruyne. So. Vielleicht noch Patrick Vieira bei Arsenal. Ja, Lampard, ja, wobei da war mir dann schon der Supporting Cast fast zu gut rundrum, sodass ich Kevin De Bruyne.
Das wird Zuschriften geben.
Nee, also das war schon ein ordentlicher Spieler bei Manchester City zumindest. Nee, bei Chelsea, der, super, ne, keine Frage. Aber da würde ich De Bruyne sogar noch minimal drüber einrechnen.
Beckham nicht natürlich, ist ja klar, hat er nichts.
David Beckham spielt in der eigenen Liga, der war nicht. Also der war ja, nicht ja. nur einflussreich, sondern das ist Glorie.
Ja, ja. Ja, ja. Merkt ihr, auf wessen Seite seid ihr? Den dynamischen Autofahrern oder den David Beckham ist der beste Spieler der Premier League-Geschichte? Welchem Team seid ihr?
Also wer nicht in Team David Beckham geht, der braucht auch gar nicht mehr hier auftauchen. Den werde ich höchstpersönlich sperren.
Ja, zu Recht. Absolut zu Recht.
Okay, dann haben wir
Kevin De Bruyne.
Es gibt jetzt natürlich schon, also da sind wir mittendrin im Umbau bei Manchester City. Vielleicht ist tatsächlich diese Entscheidung auch vom Prozess abgenommen worden jetzt, dass es einfach nicht gut läuft und City jetzt noch wirklich das auch nutzt, um umzubauen. Da freue ich mich auch ein bisschen drauf. Ich bin auch sehr gespannt, welche Ideen Guardiola hat. Ich bin nach wie vor nicht bereit, den abzuschreiben. Ich bin sehr gespannt, wie sie das machen, weil den zu ersetzen, da fallen mir weltweit gerade nicht so viele ein, wo ich sagen würde, jupp, da kriegst du das volle Paket. Wird spannend, wird sehr, sehr spannend. Dann haben wir noch ein paar kleinere Themen. Logischerweise müssen wir einmal ganz kurz, im Grunde hat sich auch da nicht sehr viel verändert, aber ganz kurz im Meisterschaftsrennen einbiegen. Du hast schon ganz kurz angedeutet, es ist nicht die beste Phase Liverpools. Man sieht gerade, glaube ich, auch gewisse Aufgaben für die kommende Saison schon, wenngleich ich dazu sagen möchte, der Saisonverlauf ist nicht ihr Freund, weil unglückliches Ausscheiden in einem engen Champions-League-Spiel eine vielleicht sogar zu komfortable Situationen in der Liga und halt im Pokal Dinge, die man jetzt so bewerten kann, aber in der Klopp-Zeit haben sie eigentlich fast immer in Runde 1 oder 2 gesagt, na, wenn es nicht sein muss, dann halt nicht. Wenn wir weit gehen, dann halt schon. Eigentlich nichts Neues und trotzdem, glaube ich, gibt es gewisse Aufgaben, dass man, wie soll man sagen, aus dieser Top-Top-Basis, dass es sie weiterhin vielleicht sogar noch mehr machen könnte unter Arne Slot.
Ja, also ich habe es im letzten, ich hatte ja das Merseyside, Liverpool hat, also alle Mannschaften in Europa und sowieso alle Mannschaften in der Premier League hatten Schwierigkeiten in dieser Saison. Liverpool hat die Schwierigkeiten halt jetzt. Also sie waren über Jahre, über Monate hinweg die stabilste Mannschaft Europas, und zwar wirklich Europas. Und jetzt in dieser Phase sind sie instabil geworden. Das hat jetzt dann zwei Dinge nach sich gezogen. Auf der einen Seite kannst du sagen, überragend, weil wir brechen ein, ist jetzt ein hartes Wort, aber ich verstehe, was ich meine. Wir brechen jetzt ein, in dem Moment, als wir eigentlich schon Meister sind. Deswegen ist es vollkommen egal. Besser so als umgekehrt. Weil selbst wenn Arsenal jetzt stabil werden würde, es wäre zu spät. Das heißt, auf Deutsch, ist doch super, perfekt, ist doch super, dass wir jetzt erst einbrechen, weil so wären wir Meister, überragend. Also besser geht's nicht. Wenn ich es mir aussuchen dürfte für die Liga, nochmal, dann wisst ihr schon ungefähr, wo die Reise hingeht, dann würde ich es genau so machen. Super. Zieh durch, sei im April bei jetzt 11 Punkten Vorsprung und damit ist die Geschichte gelesen. Alles super. Aber, das hat natürlich einen großen Nachteil, dass sie in den anderen Wettbewerben natürlich zum falschen Zeitpunkt das Problem hatten. Denn du warst das beste Team der Ligaphase in der Champions League und scheidest danach aus. Ja, gegen Paris Saint-Germain und ja, auf verhältnismäßig ja, es war ja wirklich ein Duell auf Augenhöhe. Also zumindest im Sinne von, es sind zwei starke Kräfte aufeinander getroffen mit unterschiedlichen Ansätzen und unterschiedlichen beiden, also Hin- und Rückspiel, aber trotzdem, es war eins der besseren Duelle dieser Champions League. Muss man schon sagen. Deswegen, okay, da kannst du auch ausscheiden, kann passieren. Trotzdem halt, du bist ausgeschieden. Und dann verlierst du auch das EFL-Cup-Finale gegen Newcastle und jetzt werden wahrscheinlich dann viele Leute sagen, ja, aber das kann ja auch mal passieren. Arne Slot hat selbst gesagt, und das ist immer das Lustige, wenn ich sowas sage, dann werde ich dafür, oder wenn wir sowas sagen, dann heißt es immer, naja, aber wenn Arne Slot sagt, das war das schlechteste Spiel der Saison und wir dürfen gegen Newcastle nicht verlieren, so will er die Mannschaft nicht sehen, dann sagt keiner was. Das ist schon irgendwie manchmal lustig. Und zum Beispiel auch Plymouth Argyle, nochmal, ja, die sind gegen Plymouth Argyle ausgeschieden, da sogar von einer Schande gesprochen. Deswegen, also, die haben die Pokalwettbewerbe, da sind sie wirklich, also, für mich absolut underwhelming gewesen. Zumindest Champions League in der Ligaphase überragend, aber man sieht jetzt auch, davon kannst du dir nichts kaufen. Das wird dann auch interessant zu sein, das haben wir auch gleich von Beginn an, oder könnt, wenn ihr euch noch erinnert, bei Rondo, was wir gesagt haben, du wirst ja erst einmal 2-3 Jahre brauchen, um den Wettbewerb zu verstehen. Wie wichtig ist es denn überhaupt, die Nummer 1 in der Champions League zu sein? Ist es nicht einfach scheißegal, werd Achter, geh trotzdem durch und vermeide einfach dieses Zwischenspiel, weil das willst du auch nicht haben, aber kannst auch Siebter werden, kannst auch Sechster werden, ist jetzt nicht so wild. Also du wirst ja erstmal lernen müssen, wie wichtig das ist. Und das hat Liverpool jetzt, glaube ich, gelernt. Die 1 war jetzt nicht so mega wichtig, weil am Ende kannst du trotzdem einen harten Gegner erwischen. So, Punkt. Egal. Du bist auf jeden Fall in der Liga jetzt zum richtigen Zeitpunkt, lässt du ein bisschen federn und in den Pokalwettbewerben warst du zu den falschen Zeitpunkten. Du wirst trotzdem Meister sein, du wirst trotzdem, wenn du die Liga anschaust, werden alle sagen, du warst das beste Team der Saison, du wirst verdient Meister sein am Ende. Aber man muss auch sagen, wenn du das anschaust, die werden wahrscheinlich so bei 80, 82 Punkten rauskommen, oder ein bisschen mehr vielleicht sogar. Es wird trotzdem wahrscheinlich der schwächste Meister seit Ewigkeiten werden. Ich glaube sogar seit Leicester habe ich mal rausgeschrieben. Das sagt natürlich dann auch eine Menge aus. Deswegen, es ist eine gute Saison gewesen von Liverpool in der Liga, eine gute Saison. Also ich würde sagen 2+, aber ja. es war jetzt nicht 1 minus, vielleicht sogar 1 minus, okay, aber es ja, war ja, jetzt klar. Nicht, also sie sind Meister, weil sie gut waren und weil halt viele einfach maximal Note 3 bekommen haben.
Ja, genau,
und
dann, das ist
und deswegen
das
bist
ist
du Meister.
Wahrscheinlich.
Aber trotzdem bist du Meister und du bist verdient Meister, weil
genau,
du warst das Beste in der Liga.
Genau, das wird auch in 5 Jahren keiner mehr nachfragen und mir ist schon klar, dass natürlich gerne Leute das Sternchen dahin machen wollen, dass sie sagen, naja gut, das ist halt in der Saison passiert, in der Manchester City in sich selbst zusammenbricht und das ist ja auch wahr, aber auch wahr ist auf der anderen Seite, finde ich zumindest, ich bin mir nicht sicher, wie sich das anfühlen muss, wenn du im Grunde genommen das Gefühl nur in dir trägst. Also spätestens Februar, wahrscheinlich sogar schon früher. Naja, jetzt gucken wir uns mal um, wer soll uns denn hier gefährlich werden? Arsenal, die jede Woche einen neuen Verletzten zu beklagen haben. Naja, die dann plötzlich unentschieden spielen gegen Everton. Also wobei Everton ist jetzt vielleicht sogar das falsche Beispiel, weil die sind wirklich echt gut unter David Moyes. Oder Nottingham, von denen, also das ist ja bis heute erstaunlich, dass sie da oben stehen. Also ich verstehe es intellektuell, aber es ist trotzdem für mich Wahnsinn. Und es wäre ja auch das muss man ja nochmal fairerweise sagen. Ja, da gab es jetzt auch schon einige, die mir geschrieben haben, wo bist du denn jetzt mit Nottingham, fällt da noch raus aus den Top 3? Ja, dazu stehe ich auch. In der normalen Saison sind die never ever Top 3. Darf gar nicht passieren. Soll jetzt gar nicht deren Erfolg schmälern, aber das ist natürlich...
Punkte.
Also, ja, eben. Ja, also das okay.
Respekt.
Ja, Respekt. Super. Auch Glückwunsch und schöne Geschichte. Auch das ist ja wieder vom Abstiegskandidaten zum Champions League Teilnehmer mit einiger Sicherheit fast sogar schon. Cool. Schöne Geschichte. Brauchen wir auch wieder, dass eben nicht alles so vorhersehbar ist und alle sagen, ja, ist ja klar, was hier jedes Jahr passiert. Ist eben nicht der Fall. Also da sind Storylines in dieser Saison drin. Forest geht hoch. Bournemouth competet plötzlich. Southampton wird völlig abgeschossen, okay, das war vielleicht nur erwartbar. Nottingham Forest geht plötzlich in die Champions League. City bricht völlig in sich zusammen.
Everton lebt wieder.
Everton, genau, holt David Moyes zurück nach 100 Jahren.
Fulham.
Und die ist sowieso. Also
Crystal Palace dann, lebt wieder.
Das muss man ja auch nochmal fairerweise dazu sagen, ne? Genau, Crystal Palace, die sich völlig neu erfinden und eigentlich genau das gleiche von letztem Jahr wiederholen, nur halt am Trainer festgehalten haben. Fulham, das muss man vielleicht auch nochmal ganz kurz dazu sagen. Die haben Liverpool ein Monsterspiel geliefert. Also das ist natürlich alles, was Liverpool nicht mag. Das ist ja das, warum ich Fulham so schätze, weil die körperlich so gegenhalten können. Das ist das, was ich so liebe an diesem Club, wie Silva die aufgebaut hat. Ich lege euch gerne nochmal das Leno-Interview nahe, falls ihr euch da mehr dafür interessiert. Da hat Bernd ja auch ein bisschen darüber philosophiert, wie er das sieht und die Mannschaft zusammengestellt ist. Cool, für die Premier League-Narrative und so weiter, eine Saison, an die wir uns wahrscheinlich noch lange, lange erinnern werden, aber mein Punkt ist halt und bleibt auch weiterhin der, wenn du, das ist ja auch, das kennt ihr vielleicht von euch selbst auch, wenn ihr, je nachdem wie kompetitiv ihr seid, aber es gibt unterschiedliche Typen und wenn es euch irgendwann mal zu gut geht und ihr eure Position so sicher habt, na dann sagt ihr vielleicht, naja, komm, lass ich es jetzt mal gut sein. Gibt ganz, ganz wenige und das sind die absoluten Champions dann, die sagen trotzdem, auch wenn ich keinen mehr im Rücken habe, ich gehe die Extrameile, weil es von sich selbst herauskommt. Aber das ist natürlich viel, viel schwieriger, als wenn du zum Beispiel in Citys Fall letztes Jahr von Liverpool gejagt wirst und oder von Arsenal. Ne? Dann ist es sehr, sehr viel schwieriger. Also nochmal, ich glaube, wenn Arsenal länger Schlagzahl behalten hätte, wäre Liverpool jetzt auch nicht so lazy. Ich glaube, das ist das richtige Wort dafür geworden. Und das wiederum ist natürlich dann ungut, dass sie die Spannung halt vielleicht auch gar nicht so hochhalten müssen, weil sie eben in den Pokalwettbewerben ausgeschieden sind. Dafür können sie in erster Linie selber was, das ist klar. Wobei in der Champions League würde mich auch nicht wundern, wenn wir am Ende über Paris Saint-Germain reden und sagen, naja gut, gegen die kann man auch mal rausgehen. So wie die Spiele liefen, erst recht. Aber es ist natürlich nicht ganz unwahr, was du sagst. Ich schwanke da auch, was so die Einschätzung betrifft, die ganze Zeit. Insgesamt sehe ich ein paar gute Dinge. So einzelne Spieler haben sich leicht nach unten korrigiert, was dann auch wieder fast normal ist über den Verlauf so einer Saison, wo ja Slot schon auch viel mit den gleichen Spielern gespielt hat. Auch das ist normal. Aber nochmal, was ich glaube ist, und ich meine, Arne Slot ist offensichtlich ein sehr, sehr cleverer Typ. Der wird wissen, der wird das jetzt, vielleicht sogar ist er gar nicht so traurig darüber, dass das jetzt dann alles so passiert, dass er dann auch wieder bei der Fenway Sports Group sagen kann, guck mal, alles schön und gut, wir haben hier 4 Mittelfeldspieler, aber vielleicht muss man da noch was dazu addieren, alles schön und gut, wir haben 2 Innenverteidiger, vielleicht ist der eine, naja, gar nicht mal so, man sagt ja auch, der ist, blickt schon wieder mit einem Auge nach Frankreich, Herr Konaté, vielleicht brauchen wir auch da noch was, es wird sich ja eh in der Mannschaft wahrscheinlich was ändern, wir warten ja immer noch alle auf die Entscheidung Trent Alexander-Arnolds, dann müssen sie eh da auch nachjustieren und die Außenverteidiger sind nicht ganz unwichtig bei ihm. Vielleicht gar nicht so schlecht.
Da wird eine Menge passieren. Ich hab's, also überleg mal, Trent Alexander-Arnold geht zu Real Madrid. Van Dijk hat nicht verlängert. Salah läuft aus. Jetzt heißt es, es gibt Gerüchte, er soll verlängern oder verlängern können. Wir haben ein Spieler gesagt, es sind Bilder aufgetaucht, dass er unten an den Docks stand mit Liverpool-Gear. Könnte schon sein, dass da irgendjemand dass es dann wirklich nochmal 2 Jahre drauf gibt, okay. Aber selbst wenn, ich bin mir ziemlich sicher, David Núñez wird, wenn ein Angebot kommt, wird angenommen werden. Luis Diaz möchte angeblich weg. Konaté möchte angeblich zu Paris Saint-Germain. Also Robertson sehen wir, dessen Zeit ist vorbei. Du brauchst einen Linksverteidiger. Ja, Alisson ist ständig verletzt. Kelleher will weg. Das finde ich immer krass, dass jetzt in der Phase, in der wir gesagt haben, Liverpool ist der best zusammengestellte Kader der Liga, könnte genau in dem Moment eigentlich eine Menge wegbrechen. Und das finde ich eigentlich sogar irgendwie fast am überraschendsten, dass in so einer, also wenn die jetzt halt Fünfter geworden wären, dass dann die Leute sagen, jetzt war es schöne Zeit hier, ich gehe, schönen Abend noch, ich habe keinen Bock mehr, dann kann ich das verstehen. Aber in der jetzigen Phase und vor allem auch zum Beispiel Trent Alexander-Arnold, der ja ein Thomas Müller hätte werden können, um mal wieder den schönen Namen aufzuwirbeln, das ist schon alles verwunderlich und kommt mir ehrlich gesagt ein bisschen random daher, bin ich ehrlich. Also ich kann es nicht ganz greifen.
Ja, also das machen wir dann, würde ich sagen, nochmal gesondert die Einschätzung. Ich kann es schon verstehen, dass das so passiert, weil ja, was soll er noch? Also eigentlich hat er ja schon alles erreicht. Aber lass uns vielleicht noch ganz kurz...
Das heißt, ich hätte es einfach nicht gedacht. Ich dachte, einer wie der würde bleiben, aber ist egal.
Das machen wir dann. Also ich mag irgendwie gar keine Wasserstandsmeldungen, selbst egal von wem sie kommen, kommentieren. Ich glaube es auch, aber wenn es dann passiert, dann können wir das ja immer nochmal machen und da müssen wir dann eh gesondert drüber reden, weil das ist, wenn wir schon beim Wort einflussreich waren vorhin, das ist also Minimum mal der zweiteinflussreichste Spieler bei Liverpool, wenn nicht sogar aufgrund der Prinzipien der einflussreichste.
Weil wir 1-1 von Arsenal, das müssen wir ganz kurz noch erwähnen, Uli, du hast es ja echt letztens gesagt, die Formulierung habe ich 1-1 so übernommen, zumindest den Gedanken übernommen. Arsenal, jedes Mal, wenn Liverpool gewackelt hat, hat Arsenal auch gewackelt. Wenn denn wirklich irgendwann mal hätte nochmal so ein wenig Aufbruchstimmung aufkommen können, hat Arsenal sich selbst geschadet. Das war am Wochenende wieder so. Sehr, sehr schwieriges Auswärtsspiel bei Everton, weiß jeder. Du gehst aber 1-0 in Führung, was sie ja normalerweise nicht tun. Also was ihnen normalerweise schwer liegt in solchen Spielen, dann auch wirklich, wirklich zu liefern. Sie schaffen es aber zu liefern. Und dann Miles Lewis-Skelly mit einem sehr, sehr wilden Strafstoß. Da bin ich auch angeschrieben worden, war doch niemals Strafstoß. Also niemals Strafstoß war es nicht, sondern es war, also du kannst ihn geben. Ich kann verstehen, dass man sagt, das ist ein bisschen heftig, aber er braucht sich nicht wundern. Es war sehr, sehr dumm angestellt und er hat jetzt das dritte Mal in dieser Premier League-Saison dem FC Arsenal ein Spiel gekostet. Zumindest also zweimal davon und beim dritten Mal muss man sagen, hat er Glück gehabt, dass dann Calafiori dieses Tor macht und dass ihn, wer war's? João Gomes, glaube ich, den Gefallen tut, dass er auch rot sieht bei Wolverhampton. Das heißt, der ist noch jung, alles okay, aber Arsenal hat es einfach niemals geschafft, in den wichtigsten Phasen dann da zu sein. Ja, Verletzungen, alles in Ordnung, aber sie waren in allen Spielen, die sie nicht gewonnen haben und jetzt schauen wir mal, wie viele es sind. Tabelle, da sind wir. Das sind 14 Spiele, die sie nicht gewonnen haben, 11 unentschieden, muss man überlegen. 14 Spiele nicht gewonnen, in all diesen Spielen waren sie besser als der Gegner. In allen.
Ja, fast. Genau. Das ist wiederum das, was mir Mut macht. Mir ist es ja relativ wurscht, ob wer dann am Ende gewinnt. Aber in der Theorie ist das best eingestellte Team wahrscheinlich sogar Arsenal. Liverpool hat halt überbordende individuelle Qualität, ist aber größtenteils von Verletzungen verschont geblieben. Das ist im Übrigen auch eine Leistung. Also tun immer so alle, als wäre das Zufall. Nein, da haben Menschen dafür gearbeitet, dass das so ist und gut aufgepasst, medizinische und so weiter. Und auch die Spieler selbst. Das kann nicht immer, aber das kann auch mit Einstellung zu tun haben und so weiter. Aber das ist der Punkt, der mir als Arsenal-Fan Mut machen würde, diesbezüglich hat sich nichts geändert. Sie brauchen halt weiterhin diesen einen Spieler. Ich glaube, wir haben nach Bukayo Sakas Rückkehr recht schnell gemerkt, das ist sein Team. Es bräuchte halt aber noch einen, weil er alleine kann halt die Last, so gut er auch ist, nicht tragen. Ist aber, wir haben immer gesagt, Arsenal müsste da sein, wenn es passiert. Es ist passiert und sie waren nicht da. Und kann sein, dass das eine Saison ist, die im Nachklapp noch richtig wehtun wird, je nachdem, was noch passiert. Jetzt anderswo. Ich ganz kurz noch, wir sind schon weit fortgeschritten in der Zeit, aber das soll vielleicht auch noch ganz kurz ankommen. Kampf um die Champions League Plätze. Nottingham ist im Moment Dritter, auch schon mit einigermaßen komfortablen Vorsprung, auch weil weder Chelsea gewonnen hat jetzt am Wochenende, zumindest aber am Donnerstag, auch mal wieder eine sehr gute Leistung, wie ich finde, gebracht hat gegen Tottenham. Und auch Manchester City, das ist schon immer noch das schwächste Manchester City unter Pep Guardiola. Also der Sommer, der wird sehr, sehr, sehr spannend. Nicht nur personell, sondern auch, wie sie dann wiederkommen. Zu Chelsea vielleicht noch ganz kurz, weil ich mich mal wieder um die gekümmert habe. Und die Saison kann man, glaube ich, ohne dass man jetzt zu weit geht, schon einteilen in bis Dezember, die waren mal auf -4 dran und da haben wir hier auch mal weniger ernsthaft, aber zumindest drüber gesprochen, sind die ein Meisterschaftsaspirant sogar oder nicht. Sind wir beide, glaube ich, auch relativ schnell einig geworden, dass wir jetzt alle mal cool bleiben können. Und seit Dezember sieht es gar nicht mehr gut aus. Siegen nicht mehr, haben vor allen Dingen in der Fremde riesengroße Probleme. Jetzt haben sie zumindest mal wieder nicht verloren, aber haben sogar nur, ich glaube, jetzt sind es inzwischen noch 2 Punkte mehr geholt als Tottenham, was auch Wahnsinn ist, dass wir Tottenham als Referenzpunkt hernehmen, aber so ist es ja nun mal. Bei Chelsea, also auch da vielleicht nochmal was Grundsätzliches. Die Gründe sind, glaube ich, ziemlich schnell erklärt, warum das so ist oder nicht ist, aber weil auch da viel drüber diskutiert worden ist und ich glaube, ganz häufig wird das falsch dargestellt und man kann es auch an einem Beispiel ganz gut sehen. Chelsea muss sich für die Champions League qualifizieren, Punkt. Vielleicht reicht Platz 5 in diesem Jahr für die Champions League, wahrscheinlich reicht Platz 5 in diesem Jahr für die Champions League, aber ihr werdet das vielleicht mitbekommen haben, der Chelsea hat sich selbst das Frauenteam verkauft für 200 Millionen. Das führt dazu, dass sie wohl, was die PSA-Regeln betrifft, im Soll sind, was die Financial Fairplay-Regeln der UEFA betrifft, wohl nicht. Wohl, ich sag's mit aller Vorsicht. Aber das zeigt, dass dieser Verein schon weiß mit dem sämtlichen Finanzgebaren, das sie haben. Sorry, falls man das im Hintergrund hört. Mein Sohnemann sich anmischen.
Der hat mehr Ahnung von Fußball als du.
Ja, das stimmt. Und der wäre alterstechnisch wahrscheinlich bei Chelsea auch ganz gut aufgehoben für die Zukunft. Also dass die auf die Einnahmen angewiesen sind, ist klar, dass das immer ein ambitioniertes, wie teures Projekt war, ist auch klar. Man kann es an einer Sache ganz gut sehen. Enzo Maresca hat vor ein paar Wochen mal auf einer Spieltagspressekonferenz gesagt, war nie wichtig, dass wir Platz 4 unbedingt holen, sondern das war immer klar, dass es ein Projekt ist, das auf mindestens 2 Jahre angelegt ist. Diese Aussage hat nicht so lange gedauert und dann hat er in der nächsten Pressekonferenz klar gesagt, nee, wir müssen Vierter werden. Und das ist bei Chelsea.
Das ist ja nicht das erste Mal. Also er hat ja auch zum Beispiel gesagt, Pokal aus ist nicht so schlimm, dann können wir uns jetzt ja auf die Liga konzentrieren. Da sind die Fans völlig ausgeflippt. Also
das ist das eine.
Auch ein paar Sätze denkt,
ich glaube, das ist so.
Du hast nicht verstanden. Also du hast verstanden, wie deine Besitzer ticken, aber du hast nicht verstanden, wie Chelsea tickt.
Ich glaube auch nicht, dass was der macht, der ist für sich selbst unterwegs, gerade rhetorisch. Der versucht, die Erwartungen zu drücken, wo es nur geht, was ja nur clever ist. Aber auch seine Besitzer, glaube ich, wissen ziemlich genau, hey, noch ein Jahr nicht Champions League wird nicht funktionieren. Nicht nur, weil irgendjemand die Rechnung zahlen muss, sondern weil es einfach, wie sollen wir es ausgleichen? Was mich jetzt erstaunt hat, ist, dass er erstmal schwach gegangen ist gegen Brentford, weil offensichtlich das Viertelfinale in der Conference League doch wichtig erscheint. Das ist zumindest der Reim, den sich alle drauf gemacht haben. Ich auch, warum Cole Palmer da nicht von Beginn an spielt. Und im Übrigen, das muss man auch nochmal wissen, nur dass ihr das auch mal gehört habt, gibt ja ganz viele Leute, die behaupten, alles über Chelsea zu wissen, und es gibt aber ganz, ganz klare Gebaren und das ist auch nochmal klar geworden, das hat ja auch Tim Steiten bei uns im Podcast auch nochmal so angedeutet, Bader Dekbali ist derjenige und niemand anders und Bader Dekbali selbst hat einen sehr renommierten Journalisten, der sein öffentlicher Kommunikator ist. Chelsea selbst hat aber ebenfalls einen Media-Pressesprecher. Dass das nicht hundertprozentig funktioniert, sollte, glaube ich, klar sein, weil der spricht für Chelsea, ist ein Externer. Dafür funktioniert es erstaunlich gut, muss man auch nochmal dazu sagen. Aber das ist klar, die werden alles daran setzen, Champions League zu spielen. Und ich traue es ihnen eigentlich auch zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, vieles von dem, was bei Chelsea nicht funktioniert, kommt von Verletzungen tatsächlich, weil sich dann doch plötzlich Schlüsselspieler verletzt haben. Immer noch nicht Caicedo, aber Nicholas Jackson war mal raus. Der hat man gestern auch nochmal gesehen, einfach wichtig ist, wie noch was für dieses Spiel. Chelsea ist mit seinen Läufen, Nkunku ist momentan willenlos, ist echt Wahnsinn. Madueke, der auf dessen Form man stark angewiesen war, dass Sancho produktiv ist, darauf ist man stark angewiesen. Caicedo, der Gott sei Dank noch nicht verletzt ist, aber vielleicht jetzt dann auch mal zwei Spiele gesperrt ist. Reece James, der immer wichtiger wird mit seinen Pässen und Cole Palmer, der sich ausnahmsweise für ihn gibt's ja so gar nicht 2 Monate Auszeit genommen hat, jetzt mal zwischendurch, der aber gegen Tottenham mir wieder sehr gut gefallen hat und auch gegen Brentford schon wieder Ansätze gezeigt hat. Der ist gerade ein bisschen menschlich geworden, glaube ich, hat einfach mal nach links und nach rechts geblickt, so dass der halt auch nicht alles kurz und klein schießt. Ist normal. Die sind immer noch mit großem Abstand das jüngste Team. Ich glaube, das war alles eingepreist. Ich finde immer noch, dass Enzo Maresca auf dem Platz vieles richtig macht, aber nicht, dass es dann das Erik ten Hag-Syndrom gibt oder das, wer fällt mir noch ein, der im zweiten Jahr nicht so performt hat, wo man dann plötzlich sehen konnte, oh, vielleicht gar nicht so wichtig. Das möchte ich nur dazu sagen. Meine Prognose ist aber trotzdem, dass Chelsea unter den Top 5 bleibt, das glaube ich schon.
Top 5 ja, Top 4 nein.
Ja, ich weiß nicht, City ist echt nicht überzeugend.
Werden sie aber wird reichen.
Ja, vermutlich, aber also wahrscheinlich reicht ja, wie gesagt, Top 5, aber auch nur, dass ihr das mal in aller Kürze gehört habt. Ich glaube, mehr muss man zu Chelsea auch gar nicht sagen, weil es dafür, das hat der Verein auch schon noch mal wissen lassen, es ist schon Druck da, so ist es nicht. Das spüren die auch alle und das wollen die vielleicht auch alle zum Erziehungsprozess beitragen, dieses immer noch jungen Teams mit dem Trainer, dem ich immer noch als gut genug erachte, dass das in die richtige Richtung geht. Und das Talent ist ja eh unstrittig.
Ja, das war's. Wir sind weit drüber, deswegen machen wir Schluss. In diesem Sinne, ihr dürft uns gerne wieder bewerten, überall kennt ihr ja das Spielchen. Bei, wie heißt es denn nochmal, Podcast-App und so weiter und so fort, Spotify immer gerne gut bewerten. Schreibt uns, das wisst ihr ja sowieso, macht ihr ja sowieso. Und dann hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Vielleicht gibt es dann schon die nächste Entscheidung, wer weiß, wir werden es sehen. Und wer welchem Trainer, es gibt heute jetzt noch ein Monday-Night-Game, das haben wir jetzt nicht mit reingenommen, weil wir am Montag quasi nur beide Zeit hatten. Deswegen, wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, ihr habt habt uns mal wieder genossen, weil es war ja auch wieder eine Woche Pause. In diesem Sinne, sage ich wie immer, fahrt langsam, genau. Lest nicht unterm Fahren, weil sonst könnt ihr euch schlecht werden, wie bei Uli, in Ulis Fall. Und schreibt eure Söhne beim FC Chelsea ein, in die Jugendabteilung. Und dann, glaube ich, wird alles funktionieren. Ich glaube, das ist die Quintessenz dieses Podcasts. In diesem Sinne beenden wir es wie immer mit einem wunderschönen Cheers.